Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Antisemitismus auf dem Campus. Wie respektvoller Umgang an den Hochschulen gelingen kann. Das beschäftigt uns heute. Aktuelle Anlässe gibt es viele. In unserer Gesprächsrunde soll es um Köln, Berlin und Kassel gehen. Stichworte sind Boykott, Ordnungsrecht, Proteste. Und die Frage, wie bei den ganzen Vorwürfen und Verletzungen je nach Sichtweise auf den Krieg im Nahen Osten der Dialog aufrechterhalten werden kann. Eine Gewalttat Ende Januar gegen einen jüdischen Studierenden in Berlin, wohl im Streit über den Nahostkrieg, ausgeübt durch einen palästinensischen Kommilitonen. Sie führt dort zur Wiedereinführung des Ordnungsrechts im Hochschulbereich. Durch die Änderung im Berliner Hochschulgesetz soll ein geordneter, gewalt- und angstfreier Hochschul- und Studienbetrieb gewährleistet werden. Als letztes Mittel zum Schutz der Hochschulmitglieder vor extremistischen Übergriffen und Diskriminierungen ist wieder die Exmatrikulation vorgesehen. Wir reden in Campus und Karriere über den aktuellen Umgang mit Antisemitismus im Hochschulbereich und fragen, schreckt der Berliner Vorstoß ab? Welche Wirkung kann er entfalten? Parallel gibt es im Hochschulbereich eine Art Boykottspirale. Das aktuellste Beispiel ist das Hin und Her bei der Kölner Albertus-Magnus-Professur inklusive Ausladung der US-amerikanischen Philosophin Nancy Fraser durch die Uni Köln wegen ihres Boykottaufrufs gegenüber israelischen Wissenschaftsinstitutionen. Dabei mehren sich die Stimmen, die den Erhalt des Debattenraums Hochschule fordern. Wir fragen, wie wird in der Dramatik des Nahostkriegs der wissenschaftliche Diskurs geführt? Wie bedroht sind bestehende Dialogräume? Was machen Ordnungsrecht und Boykotttendenzen aus dem internationalen Hochschulstandort Deutschland? Schalten Sie sich dazu bitte ein mit Ihren Erfahrungen, Fragen und Ideen, wie respektvoller Umgang an den Hochschulen gelingen kann. Live und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder senden Sie uns eine E-Mail, dann an campus@deutschlandfunk.de. Antisemitismus auf dem Campus. Ich stelle die Gäste in dieser Ausgabe unseres Bildungsmagazins vor. Zugeschaltet aus Berlin Dr. Ina Ciborra, Berliner Wissenschaftssenatorin von der SPD. Hallo Frau Ciborra.
Hallo.
Hier im Kölner Studio Professor Dr. Anne Storch, Professorin für Afrikanistik an der Universität Köln. Willkommen.
Guten Tag, hallo.
Sie sind eine der Protestbriefunterzeichnerinnen gegen die Nancy Fraser-Ausladung. Und ich begrüße Lasse Schauder, Vorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Student an der Uni Kassel. Willkommen hier in Köln.
Guten Tag, Herr Hubert.
Herr Schauder, ich möchte beginnen mit der Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra. Frau Ciborra, zum Anlass der gerade im Senat beschlossenen Wiedereinführung des Ordnungsrechts im Berliner Hochschulgesetz. Was ist der Grund dafür? Ist das der schon erwähnte ganz konkret als antisemitisch verstandener Vorfall?
Das hat natürlich, also der Angriff auf den Studierenden Lahav Shapira hat natürlich der Debatte nochmal eine Dynamik verliehen. Wir hatten allerdings schon infolge des 7. Oktobers und anderer Vorfälle intensiv darüber diskutiert, welche zusätzlichen Mittel die Hochschulen benötigen, um die Sicherheit aller Studierenden, aber auch aller Beschäftigten der Hochschulen zu gewährleisten und ein sicheres Klima für Studium und Lehre zu erhalten. Und da ging es dann auch schon um die Wiedereinführung des Ordnungsrechts. Rassistische oder antisemitische Gewalt ist ja eine Form der Gewalt, aber wir hatten auch die Debatte sexualisierte Gewalt. Wie kriegen wir eigentlich einen sicheren Hochschulraum hin und was brauchen wir dafür?
Was wurde denn da alles so abgewogen an vorgesehenen Maßnahmen?
Na, wir haben versucht, wir haben natürlich zunächst mal immer das Hausrecht. Und das Hausrecht ist etwas, was die Universitätsleitung unmittelbar ausüben kann. Sie kann Leute vom Campus entfernen lassen. Sie kann auch Hausverbote aussprechen. Und das war zunächst mal das, worüber wir geredet haben. Ob wir auch schnelleres Eingreifen, intensiveres Eingreifen durchaus geboten ist, wenn es zu Gewaltvorfällen kommt oder eben zu sehr bedrohlichen Situationen, die gerade von jüdischen Studierenden als extrem beeinträchtigend und angstauslösend empfunden werden, wenn es tatsächlich antisemitische Übergriffe gibt. Darüber hatten wir geredet, übers Hausrecht. Aber wir haben dann eben auch gesagt, wenn jemand gegen Kommilitoninnen gewalttätig ist, dann muss es auch die Möglichkeit geben, diese Täterinnen oder Täter meist vom Campus zu entfernen, damit die Opfer in ihrem Studienalltag davor geschützt sind, diesen Tätern immer wieder zu begegnen, was dann vielleicht dazu führt, dass die Opfer der Gewalt ihr Studium aufgeben und die Täter friedlich weiter studieren. Das war uns wichtig, dass das so nicht passieren kann.
Das letzte Mittel der Extramatrikulation, fiel Ihnen das schwer, es wieder reinzuschreiben?
Na, wie gesagt, wir hatten tatsächlich auch schon damals die Debatte, gerade was ist mit sexualisierter Gewalt. Wir hatten an anderen Hochschulen in Brandenburg ja auch Vorfälle, wo es Vergewaltigungen gegeben hatte, wo auch schon darüber diskutiert wurde. Was ist bis zu einer Verurteilung eigentlich, wie schützen wir die Opfer? Insofern hatten wir die Debatte durchaus schon in Bezug auf Ausschluss vom Studium für eine beschränkte Zeit oder eben auch Exmatrikulation. Das war jetzt nicht ganz neu, die Debatte an der Stelle, aber selbstverständlich ist Exmatrikulation das letzte Mittel. Wir sind hier im grundrechtsbefangenen Bereich und natürlich geht es definitiv um den Opferschutz und nicht um eine Doppelbestrafung und selbstverständlich auch nicht um Maßnahmen im Rahmen von demokratischer Meinungsäußerung. Selbstverständlich muss die Meinungsfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit gewahrt bleiben. Insofern ist das immer verhältnismäßig anzuwenden, auch die anderen Ordnungsmaßnahmen, die wir da eingeführt haben. Und ist Exmatrikulation das letzte Mittel und muss extrem seriös auch angewendet werden. Das ist völlig klar.
Ich möchte jetzt einführen den Kasseler Geschichts- und Philosophiestudenten Lasse Schauder. In gewisser Weise eine Stimme für die jüdischen Studierenden. Auf sie gekommen bin ich durch einen Tipp aus dem Vorstand der Jüdischen Studierendenunion. Herr Schauder, es ist Samstag, es ist Schabbat. Sie halten sich da nicht an die strengen Regeln, dass da keine Arbeit geleistet wird. Deshalb sind Sie angereist und sind jetzt hier bei uns im Studio. Nochmal willkommen. Und Sie engagieren sich in der deutsch-israelischen Gesellschaft für ein gutes Miteinander, speziell als Vorsitzender eben des Jungen Forums der DIG für Israelis, für Deutsche jüdischen Glaubens oder Juden aus anderen Nationen. Ein antisemitischer Vorfall im Hochschulkontext wie in Berlin und die Politik reagiert schnell. Begrüßen Sie das?
Ja, also definitiv begrüßen wir diesen Vorstoß der Wissenschaftssenatorin aus Berlin, jetzt eben dieses Ordnungsrecht neu zu reformieren. Denn es ist so, dass es einen massiven Anstieg seit dem 7. Oktober an antisemitischer Gewalt und auch an antisemitischen Vorfällen gibt, der zu verzeichnen ist. Also ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die eben die Vorfälle im gesamten Bundesgebiet observiert, spricht davon, dass zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November, also in einem Zeitraum von einem Monat, 29 antisemitische Vorfälle am Tag gemeldet wurden. Das sind 320% mehr als im Jahresdurchschnitt des Jahres 2022.
Wie interpretieren Sie das, weil die Aufmerksamkeit auch erhöht ist jetzt?
Na, es ist natürlich so, dass es schlichtweg Trigger gibt, die jetzt in diesem Kontext stattfinden und sich die Projektionen, die über den Nahostkonflikt ausgetragen werden, auf der Straße entladen. Und das trifft dann in der Regel, aber auch nicht immer nur, Jüdinnen und Juden und auch im Hochschulkontext.
Was bringen Sie mit an Erfahrungen direkt jetzt frisch von der Universität Kassel?
Ja, ich bringe aus dem Hochschulkontext eine ganze Reihe an Vorfällen mit. Unter anderem gab es die Bestrebungen in den Räumlichkeiten der Studierenden, auf der Universität Kassel einen regelrechten Propagandafilm zu zeigen, in dem führende Kader der Hamas unkritisch zu Wort kamen. Dies konnte, wurde unterbunden durch die Hochschulleitung, aber es ist nach wie vor ein großer Kampf, eben ja auch ein angstfreies Studieren auf den Campusen zu ermöglichen. Und dieser Kampf wird ja vor allem von unten geführt. Es ist so, dass es auch Mut braucht, dafür einzustehen. Es gab beispielsweise am 27. Oktober bei uns auf der an der Hochschule einen Campusstand, der von der Jüdischen Hochschulgruppe in Kassel und dem Jungen Forum in Kassel organisiert wurde. Und dabei kam es unter anderem zu der Situation, dass zweimal uns eine Menschentraube umringt hat und mit den wüstesten antisemitischen Beleidigungen an uns gerichtet wurden, unter anderem so etwas wie, dass wir Kindermörder seien, dass wir einen Apartheidsstaat unterstützen würden und dass wir sowieso ohnehin Menschenfeinde seien. Die Hamas wurde von Teilen dieser Menschen also von Mitstudenten als Befreiungsbewegung gedeutet und wir sollten doch alle nur Al Jazeera schauen. Also all jenes ist stattgefunden. Und das ist natürlich ein Gefühl der Unsicherheit, was sich dann breit macht. Und auch aus jenem Kontext tragen sich dann Gerüchte weiter. Also über die Jüdische Hochschulgruppe wird beispielsweise nun fortgetragen, dass sie es unterstützen würden, wenn man Kinder in Gaza ermorden würde, schlichtweg, weil diese ja potenzielle Terroristen seien. Das wird über diese Hochschulgruppe ausgesagt. Das hat natürlich nie stattgefunden und würde auch niemand sowohl aus dieser Gruppe als auch vom Jungen Forum in Kassel sagen. Dennoch werden diese Gerüchte weiter verbreitet und können sich genauso gut wie beim Fall von Lahav Shapira auf der Straße in Gewalttaten übersetzen.
Antisemitismus auf dem Campus, wie respektvoller Umgang an den Hochschulen gelingen kann. Wir sind auch gespannt auf Ihre Fragen, Erfahrungen und Ideen. Bitte rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bevor wir zum aktuellsten Fall Nancy Fraser Ausladung an der Uni Köln kommen und Ihre Unterschrift gegen die Ausladung, Anne Storch als Afrikanistikprofessorin dort, wie ist denn das? Spielen Nahostkrieg und Antisemitismusvorwürfe seit dem 7. Oktober, also grob gesagt so seit dem letzten Wintersemester, in Ihrem Arbeitsalltag an der Universität eine zunehmende Rolle?
Das ist schwer zu beantworten. In der Afrikanistik sind wir in einem sehr kleinen Fach unterwegs. Das heißt also, wir haben andere Voraussetzungen für Diskussionen, Debatten und so weiter, die sicherlich sehr viel freundlicher sind als das, was wir eben gehört haben. Dadurch wird das einfacher. Ich habe mit einer jüdischen Doktorandin geredet, die ich betreue, und sie gefragt, wie ihre Situation ist, kurz nach dem 7. Oktober, und der antwortete eigentlich sehr entspannt und also sie hatte keine derartigen Erfahrungen gemacht, wie das, was wir eben gehört hatten, und sagte, es ging ja eigentlich ganz gut. Aber ich bekomme durchaus mit, dass es Kollegen und Kolleginnen im weiteren Umfeld gibt, die Diskriminierungserfahrungen machen. Und die müssen wir sehr ernst nehmen und auch diskutieren. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man darüber schweigt. Also insofern berühren diese politische Situation und Prozesse auch unser Umfeld in der Afrikanistik durchaus, natürlich.
Ina Ciborra, zu der aktuellen Wahrnehmung der Proteste im Berliner Hochschulbereich, was fällt Ihnen da auf? Was hören Sie?
Naja, das Semester hat nun gerade erst wieder begonnen und auch jüdische Studierende kehren zurück an die Uni und gleichzeitig gibt es natürlich auch schon wieder erste Manifestationen. Es gab da eine Aktion in der Mensa der FU. Das ist dann meist sehr kurz und dagegen ist auch kaum einzuschreiten, wenn sich Leute mit Leichentüchern auf den Boden legen und das dann nach wenigen Minuten auch wieder weg sind. Das ist aber trotzdem etwas, was natürlich jüdische Studierende Studierende beeinträchtigt und auch wieder Ängste schürt. Aber wir wissen jetzt nicht, dass es zu Gewaltvorfällen gekommen wäre. Wir fordern aber alle auf, auch andere Vorfälle, ob Schmierereien oder Pöbeleien, wirklich anzuzeigen, wirklich zum dem Antisemitismusbeauftragten, der ja eingerichtet wurde, an vielen Hochschulen jetzt mitzuteilen, damit wir auch wissen, was passiert und damit wir auch gut reagieren können. Und ansonsten haben wir natürlich tatsächlich auch Wachschutz verstärkt und arbeiten vor allem auch an präventiven Maßnahmen. Es geht natürlich darum, dass die gesamte Hochschulöffentlichkeit Antisemitismus auch erkennt und in der Lage ist, einzuschreiten und nicht wegzusehen. Und das ist natürlich etwas, wo wir sehr intensiv mit jüdischen Studierenden, aber auch Hochschulleitungen, Hochschulöffentlichkeit in der Debatte sind. Wie bekommen wir so ein Klima, ein unterstützendes Klima auch für die jüdischen Studierenden hin, dass eben hingesehen wird, dass sie von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen auch geschützt werden und dass eben vor allem Antisemitismus erkannt wird, weil wir haben da tatsächlich blinde Flecke. Das wird auch in unseren Studien oder in der Auseinandersetzung mit dem Thema immer wieder deutlich, dass manche antisemitische Äußerung gar nicht so erkannt wird und dann eben auch keine Solidarität ausgeübt wird. Und da müssen wir hinkommen.
Also ich benenne es nochmal, um diese ganze Wucht auch mal gesagt zu haben. Also den 7. Oktober, da gehen wir von 1200 durch Hamas-Terroristen Getötete aus. Dann nach der militärischen Reaktion der israelischen Armee spricht diese selber von 12.000 getöteten Terroristen in Gaza. Die Gesundheitsbehörde dort nannte diesen Monat als Zahlen 33.000 Getötete und 76.000 Verletzte. Wie erleben Sie, Frau Ciborra, den Diskurs hier im Hochschulbereich? Erkennen Sie eine Bereitschaft zur Hinterfragung in dieser Dynamik des früher einmal gefassten eigenen Standpunkts? Denn es ist im Nahost ja alles in Bewegung, eine große Dynamik. Jetzt hat der Iran auch Israel angegriffen. Ändert das immer wieder was oder sind die Fronten eigentlich immer verhärteter?
Na, es wurde ja schon gesagt, natürlich sind viele Menschen getriggert. Menschen sehen Bilder, auch Bilder, die wir vielleicht gar nicht so sehen bei uns in den Medien. Sie sehen die über die sozialen Netzwerke und natürlich gibt es eine unfassbar große Betroffenheit von Menschen, die in diesen Konflikt involviert sind. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich Jüdinnen und Juden in Deutschland zunächst mal nicht Teil des Konflikts. Das ist ja mal der erste Punkt. Allein das ist ja schon ein Punkt von Antisemitismus, sie da verantwortlich zu machen für Konflikte in Gaza. Aber natürlich brauchen wir intensive Debatten. Wir brauchen wissenschaftlichen Austausch. Wir wollen hier ja auch die Wissenschaft stärken, tatsächlich Lehrstühle schaffen, die sich mit der heutigen politischen Situation im Nahen Osten beschäftigen. Wir sind sehr gut, was Shoah angeht in der Forschung und auch was Judentum in vergangenen Jahrhunderten angeht. Aber wir haben da tatsächlich wissenschaftlich durchaus noch was nachzuholen, was aufzuholen. Und wir müssen diese Debatte wissenschaftlich führen. Und da gibt's, glaube ich, eine Menge Verunsicherung gerade und eine Menge Verängstigung, tatsächlich sich auszutauschen. Wir haben es trotzdem aber immer wieder geschafft, auch dass Demonstrierende miteinander ins Gespräch gekommen sind. Das hat an der FU auch stattgefunden. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, die wissenschaftliche Bearbeitung, der Wissensstand und eine seriöse Auseinandersetzung zum Thema.
Jetzt gehen wir mal zum Umgang mit dem Kölner Thema, mit der für die Albertus-Magnus-Professur vorgesehenen US-amerikanischen Philosophin Nancy Fraser durch das Rektorat der Universität Köln. Kann eine Hochschule eine Gastprofessorin wieder ausladen, nachdem ihr klar wurde, dass sie im November das Schreiben Philosophy for Palestine mit unterzeichnet hat, das von einem Völkermord in Gaza sprach und zum Boykott israelischer Kultureinrichtungen und Universitäten aufgerufen hat? Kölns Unirektor Joybrato Mukherjee sagt ja, im Sinne des wissenschaftlichen Austauschs mit Tel Aviv, mit Jerusalem, musste er Nancy Fraser wieder ausladen. Und die professoral, sage ich mal, geprägte Initiative Kritische Theorie in Berlin hat daraufhin in einem offenen Brief gegen die Kölner Ausladung protestiert. Einige wenige Kölner Professoren haben da auch unterschrieben, darunter auch Sie, Anne Storch, als Afrikanistikprofessorin. Die Hauptforderung ist Nancy Fraser wieder einladen. Alles hochsymbolisch inzwischen und momentan. Ist das realistisch?
Wahrscheinlich nicht. Ich hatte verschiedene Interviews, die mit Nancy Fraser nach ihrer Ausladung gemacht wurden, gelesen. Das hörte sich da bereits nicht unbedingt so an, als wäre sie an einem Austausch mit der Kölner Universität noch oder in diesem Rahmen besonders interessiert. Zumindest hatte ich das so interpretiert. Ich hatte mir aber auch die Stellungnahmen unseres Rektors und Interviews mit ihm angehört und auch er klang so, als würde er doch diesen Entschluss gerne beibehalten. Ich habe aber diesen offenen Brief genau, also wegen dieses Vorschlags unterschrieben, weil ich glaube, dass damit noch etwas anderes getan wird. Diese Ausladungen und Verweigerung von Preisen und so weiter erleben wir jetzt schon eine ganze Weile. Und diese Kölner Ausladung reiht sich in eine meiner Meinung nach recht unselige Reihe ähnlicher Ereignisse ein. Und das Ganze hat auch sowas Akzeleriertes. Es wird immer schneller und immer extremer, was wir dann auch gleich am Wochenende nach der Kölner Ausladung erlebt haben, als eben im Kontext mit der Palästina-Konferenz in Berlin eben dann auch Auftritts- und Betätigungsverbote kamen. Das wurde in der Öffentlichkeit sehr häufig als so eine Steigerung wahrgenommen. Es geht also um öffentliche Wahrnehmung und ich glaube, was dieser offene Brief eigentlich vorschlägt, ist diese unglaubliche Beschleunigung schlecht gemachter Entscheidungen zu durchqueren, also so einen Stopp da reinzuhauen und zu sagen, nee, Moment mal, wir haben uns das nochmal überlegt, das geht alles zu schnell, wir sind überfordert von der, wie Sie eben sagten, Wucht der Ereignisse, von dem Grauen. Wir haben nach vielen kontroversen Gesprächen nochmal nachdenken müssen. Und das wäre ein wichtiges Zeichen in einem Kontext, in dem dann Diskussionen und Debatten eben ausgelagert werden in immer rasanterer Form in Medien, in denen eigentlich keine gute Diskussion mehr stattfinden kann, wie Twitter oder sowas. Also eigentlich so eine Umkehr hin zu wirklichem Austausch, zu wirklich reflektierten Gesprächen und vielleicht auch zu einer Diskussion dessen, was unser Rektorat ja als Grund der Ausladung mehrfach benannt hat, nämlich Nancy Frasers Unterschrift unter einem Boykottaufruf israelischer akademischer Institutionen, nicht Einzelpersonen, das steht da ausdrücklich drin. Was genau ist denn der Kontext dieses Boykottaufrufes unter einem amerikanischen Proteststatement einer amerikanischen Professorin? Also dafür würde es sich lohnen, in ausführlichere Gespräche miteinander einzutreten, die Zeit brauchen. Denn Boykott ist in der angelsächsischen Welt ein anderes Protestmedium als hier. Also es hat eine sehr alte Geschichte. Es gab so einen Zuckerboykott bei der frühen Abolitionismusbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts, wo dann also britische Eliten auf Zucker verzichtet haben, um gegen Versklavung, Sklavenhandel, Sklavenarbeit an den Plantagen, wo der Zucker herkam, zu protestieren. Also ja, man muss das in so einer anderen Tradition sehen. Und dieser spezielle Boykottaufruf hier bezieht sich auch auf eine Debatte in den USA, die etwas mit der Situation israelischer Hochschulen zu tun hat, wo sehr kritisch darauf geguckt wird, wie frei ist Wissenschaft und Forschung an diesen israelischen Institutionen. Es gibt eine viel beachtete Studie einer israelisch-amerikanischen Wissenschaftlerin, Maya Wind heißt die, in der sie beschreibt, dass die extremistische Siedlerbewegung sehr viel Einfluss auch im Wissenschaftsbetrieb ausübt. Und das wird in den USA sehr intensiv diskutiert bei denen, die diesen Aufruf unterzeichnet haben.
Das heißt also, Sie schauen da immer auch mit einem historischen Blick immer, ja. Sie betreiben Ursachenforschung im besten Sinne.
Ja, ich glaube, man muss das tun und das wird hier weniger betrachtet und ich glaube, das hätte man mit in die Erwägung einfließen lassen müssen.
Jetzt hat Lasse Schauder vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft sehr viel mitgeschrieben, schon bei der Wissenschaftssenatorin aus Berlin und jetzt bei der Afrikanistik-Professorin. Was liegt Ihnen am meisten ganz weit vorne jetzt auf der Zunge?
Ja, eigentlich genau dieser offene Brief und die Wendung gegen das Ausladen von Nancy Fraser. Denn es ist eben so, in diesem Brief der kritischen Theoretikerin aus Berlin wird eigentlich der Inhalt dieses von Nancy Fraser unterschriebenen offenen Briefes in gerade mal einem Satz weggewischt. Und man sagt dann, darum geht es gar nicht, sondern und übt sich dann in Verallgemeinerungen. Und ich möchte eigentlich genau auf den Inhalt dieses Briefes zu sprechen kommen, denn sie bezieht sich auf ganz konkret auf den kulturellen und akademischen Boykott und die Kampagne PAKBI. Und diese Kampagne ist Teil des BDS National Committee, einer Koordinierungsorganisation für die BDS-Kampagne. Und in diesem BDS National Committee sitzt auch der Council of Palestinian and Islamic Forces, einer Gruppe, in der die Hamas, der Palestinian Islamic Jihad und die PFLP sitzen. Das heißt, diese Kampagne wird getragen und mitorganisiert von Terrororganisationen, den Exekutoren des 7. Oktobers. Und das ist der Kontext. Und dann kann man noch auf den eigentlichen Inhalt des Briefes eingehen. Israel wird darin als ethnosuprematistischer Staat dargestellt. Eine Tatsache, die, wenn man sich die Geschichte anschaut, ja, die Vertreibung von 800.000 Juden aus dem arabischen und persischen Raum einfach ein reiner Hohn ist. Die Gründung 1948, das heißt der begonnene Krieg durch 5 arabische Staaten, wird hier einseitig dargestellt. Israel wird als Unterdrücker bezeichnet. Die internationale Staatengemeinschaft würde sich außerdem nur auf eine Seite stellen und nur diese unterstützen, was schlichtweg im Hinblick auf die UNRWA etc. auch überhaupt nicht stimmt. Letztendlich werden da Boykottbestrebungen pauschal unterstrichen und es findet ein derartiges Vokabular statt, was wir eben aus der Agitation auch an deutschen Universitäten kennen. Wir wissen durch Lachav Shapira, mit was für einer, zu was diese Agitation führen kann. Und wir sehen es auch an amerikanischen Campus. Also Stefan Detjen hat davon gesprochen, dass Deutschland sich nicht selbst provinzialisieren darf.
Der Chef des Hauptstadtstudios des Deutschlandfunks und des Deutschlandradios im Streitgespräch mit dem Mitherausgeber der FAZ am vergangenen Samstag in unserer Sendung Streitkultur, damit wir hier noch folgen können.
Ne? Genau. Und dafür würde ich auch plädieren und dafür müsste man eben mal über den Teich schauen nach Amerika. Und wir haben gerade die Situation, dass sich da etwas formiert an den Universitäten. Wir hatten gestern die Situation an der Columbia University, dass dort Protestcamps aufgelöst wurden, die ganz offen ihre Sympathie mit Terrorgruppen wie der Hamas bekunden oder eben auch den Houthis im Jemen. Und das ist etwas, die Diskursoffenheit, die praktisch aus dem angelsächsischen Raum in den deutschen übertragen zu wollen, die kann ich nicht mittragen und die lehne ich auch strikt ab. Allgemein gilt, wer die akademische Freiheit anderer wegen ihrer Herkunft bzw. ihres Wohnortes nicht akzeptiert, der kann sie auch nicht selbst für sich unbegrenzt einfordern.
Wenn man da mitgeht, Frau Ciborra, ist ja eigentlich klar, da geht es jetzt nicht nur um Vorurteile, sondern da steckt ja mehr dahinter. Dann kommt so eine Art, ich nenne es auch mal Repression natürlich ins Spiel, gerade mit dem Ordnungsrecht im Hochschulgesetz, oder?
Naja, es geht ja hier darum, dass Jüdinnen und Juden pauschal verurteilt werden, angegriffen werden, verantwortlich gemacht werden, dass die Exzesse der Hamas komplett ausgeblendet werden. Also im Grunde wurde das ja eben schon sehr umfassend beschrieben. Und das ist keine freie akademische Kultur. Wir brauchen die Sicherheit auf dem Campus vor Übergriffen, damit überhaupt im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit politische Debatten möglich sind und natürlich wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen. Und da müssen wir, wenn wir diesen sicheren Raum nicht haben, dann haben wir auch keine Freiheit der politischen Auseinandersetzung oder des wissenschaftlichen Diskurses. Insofern ja, müssen wir dann tatsächlich auch überlegen, wie wir das schaffen. Und da, wo eben Gewalt ausgeübt wird, Gewalt angedroht wird, Menschen beeinträchtigt werden, wo diese freien Räume nicht mehr zur Verfügung stehen, da müssen wir eingreifen. Das sehe ich schon so.
Ein UdK-Student hat uns gemeldet aus Berlin. Ich begrüße die Verschärfung des Berliner Hochschulgesetzes. Ich befürchte, ein Dialog ist kaum noch möglich. Die wenigen mutigen Personen, die sich gegen den Antisemitismus an der UdK stellen, werden als Nazis, Rechte, Rassisten und Zionisten beschimpft und verleumdet. In Klassenchats wird die Hamas mit der ukrainischen Armee gleichgesetzt. An den Unitoiletten tauchen immer mehr antisemitische Slogans wie Israelis sind Kindermörder auf. Von daher danke an den Berliner Senat und insbesondere an Frau Ciborra. Er möchte anonym bleiben. Diese freie Debatten- und Dialogkultur, die angesprochene Frau Storch, ich habe den Verdacht, Sie sind auch eine sehr internationale Hochschule. Das wünschen sich ja alle. Wünschen sich ja alle, auch welche, die vielleicht aus den Regionen des globalen Südens kommen. Was nehmen Sie da wahr im Augenblick, was dieses Freiheitsgefühl angeht?
Zunächst einmal, das, was Lasse Schauder gerade gesagt hat, kann ich in vielem unterstützen. Also ich habe einen Brief gegen die Ausladung von Frau Fraser unterschrieben, aber nicht den Brief, den Frau Fraser unterschrieben hat. Sie hätte über Arbeit gesprochen in Köln. Die Flyer waren schon gedruckt, dem konnte man das entnehmen. Und nicht über das, was gerade angesprochen wurde. Die Freiheit der Debattenkultur, die in meinem Umfeld gewährleistet ist. Auf unseren Toiletten habe ich solche Sachen auch noch nicht entdeckt. Die können wir aber nur bewahren, wenn wir uns bewusst machen, dass es andere Positionalitäten und andere Perspektiven gibt, die wir nicht teilen können, weil unsere Geschichte eine andere ist. Wir können aber versuchen, sie zu verstehen und sie zu respektieren. Ich sage das aus persönlicher Erfahrung heraus. Ich hatte zum Beispiel in Deutschland, in meinem Umfeld, in meinem universitären Umfeld lange nichts vom BDS überhaupt mitbekommen. Das erste Mal habe ich überhaupt Kontakt damit bekommen bei einem Tagungsbesuch in Südafrika, das ist vielleicht 10 Jahre her, wo das diskutiert wurde.
Diese Boykottbewegung.
Diese Boykottbewegung, die eben auch angesprochen wurde. Und die eben auch bei dem Brief, den Frau Fraser unterschrieben hat, eine Rolle spielt. Es ist kein Zufall, dass das ausgerechnet in Südafrika war, dass jemand wie ich das dann überhaupt das erste Mal intensiver diskutiert findet. Weil die Geschichte der Menschen, die an diesen Universitäten arbeiten, an denen ich zu Gast war, eine andere ist, die eine andere Positionalität und eine andere Perspektive auf diesen Konflikt erbringt. Genau das Gleiche trifft zu, zum Beispiel für Debatten, die in einem anderen afrikanischen Land, in dem ich mich ganz gut auskenne, wie Nigeria geführt werden. Wenn wir das nicht verstehen, dass unsere Perspektive nicht die einzige mögliche ist und gleichzeitig auf ganz internationalen Universitätscampi unterwegs sind, haben wir ein ziemlich großes Problem, weil wir immer mehr gesellschaftliche Spannung produzieren. Und das ist wahrscheinlich viel schlimmer, als sich selbst zu provinzialisieren. Immer mehr Diskriminierungsformen zusätzlich zum Antisemitismus Tür und Tor öffnen.
An Antisemitismus auf dem Campus, wie respektvoller Umgang an den Hochschulen gelingen kann. Ich nenne nochmal unsere Gäste. Ina Ciborra von der SPD, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin. Anne Storch, Professorin für Afrikanistik an der Universität Köln. Und Lasse Schauder, Vorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Student an der Universität in Kassel. Es ist eine Hörermail reingekommen. Stefan Brackertz hat genau zugehört und schreibt hier ein paar Gedanken im Widerspruch zu den bisherigen Wortbeiträgen. Erstens, ein Flashmob, der auf Tote hinweist, ist nicht antisemitisch. Zweitens, es gibt Antisemitismus an den Hochschulen und das ist ein Problem, genauso wie es auch Rassismus und Sexismus gibt. Es ist aber niemandem damit geholfen, das Problem aus der Uni abzuschieben. Vielmehr muss das überall vor Ort aufgearbeitet werden. Drittens, wo eine Aufarbeitung vor Ort nicht möglich ist, gibt es Gesetze und Gerichtsurteile. Dem darf eine Hochschule nicht vorgreifen. Ja, Frau Ciborra, ist interessant, mit dem Antisemitismusbeauftragten, den Sie da ins Spiel gebracht haben, der häufig installiert ist. Aber oft kann ja da, glaube ich, jede Hochschule doch gestalten, wie sie will. Und wir haben ja immer noch die Polizei, die Anzeigen aufnimmt.
Ja, natürlich. Straftaten müssen angezeigt werden. Ein Flashmob, der auf Tote hinweist, ist nicht per se antisemitisch, aber da sind auch Dinge verlesen worden, die waren es dann schon. Also die Begleitmusik und die Begleittexte waren antisemitisch nach meinem Kenntnisstand, was das angeht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass jüdische Studierende wieder gesagt haben, ich habe einfach Angst auf dem Campus und ich werde hier angegriffen, ich werde hier verantwortlich gemacht und ich habe Angst. Also das ist schon einfach ein Faktum. Die Antisemitismusbeauftragten an den Hochschulen sollen Ansprechstellen sein, an die sich jüdische Studierende wenden können. Wir haben festgestellt im Rahmen der Debatte, dass in intersektionalen Diskriminierungskonzepten tatsächlich Antisemitismus ein blinder Fleck sein kann und dass diese Strukturen insofern ergänzt werden müssen. Da gibt es ja auch einige interessante Bücher, also zum Beispiel Und die Juden? Auf Englisch Jews Don't Count, die ganz gut beschreiben, warum tatsächlich in unseren Antidiskriminierungsstrukturen Antisemitismus oft nicht erkannt wird, verharmlost wird, gar nicht zur Kenntnis genommen wird und dort keine guten Strukturen sind. Deswegen müssen wir das ergänzen. Und natürlich, Straftaten müssen angezeigt werden, auf jeden Fall. Aber wir brauchen diese Ansprechstrukturen, um auch einfach ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wo werden tatsächlich jüdische Studierende bedrängt, wo fühlen sie sich unsicher, wo bleiben sie vom dem Campus fern. Das ist nicht an allen Hochschulen und in allen Fachbereichen und in allen Räumen immer gleich. Aber wir müssen das wissen, damit wir dort dann auch für mehr Sicherheit sorgen können. Und deswegen sind diese Ansprechstrukturen sehr, sehr wichtig.
Ich darf unseren ersten Anrufer begrüßen in der Runde, ein Student, Immanuel Eisler. Willkommen, was ist Ihr Input in unsere Sendung Campus und Karriere?
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Anliegen ist eher nochmal so einen Schritt zurück, weil ich jetzt mit dem Antisemitismus-Thema, wenn ich auch in der Familie selber eingeheiratete Juden habe, nicht direkt ganz so viel zu tun habe. Aber dieses Thema Diskussionsräume in Hochschulen finde ich extrem wichtig, weil ich denke, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt dessen, was eine Universität ausmacht. Der Austausch, der Dialog, ja, auch das Ringen um Kompromiss irgendwo. Und ich finde da einfach, dass dieses Wort Safe Space in diesem Kontext irgendwie nicht für mich keinen klaren Rahmen hat. Ja, was bedeutet das? Weil ich denke, wenn wir wirklich einen Diskussionsraum eröffnen wollen in der Hochschule, muss dieser Diskussionsraum aushalten, dass wir uns gegenseitig auf einer sachlichen Ebene auch kritisieren. Ja? Und das heißt, irgendwo müssen wir dann eine Balance finden zwischen dem, was geht und was nicht geht. Und für mich wäre das eben an der Stelle, wo es vom Sachlichen ins Persönliche oder ins Pauschalisierende übergeht. Das heißt, wenn Nancy Faeser jetzt sagt, ja, oder dieses Dokument unterschreibt und damit auch ein bestimmtes Statement macht, dann ist das erstmal okay. Es muss aber einen Raum geben, wo wir das auch kritisieren können. Boykotte führen da aber nirgendwo hin, weil die ja die Diskussion letztendlich vermeiden. Das heißt, ich bin schwer dafür, dass wir einfach probieren, Räume zu erschaffen, wo wir wieder wirklich uns auch was sagen können, ohne direkt in eine verteidigende Haltung überzugehen oder irgendwie angegriffen zu sein.
Würde ich gerne mal hier an die beiden Kölner Gäste die Frage dann weitergeben. Vielen Dank, Herr Eisler. Würden Sie sagen, so in den letzten Wochen oder ab dem 7. Oktober, Sie beide selber, sind Sie mutig gewesen in irgendeiner Weise in Ihrer Positionierung in der Hochschulszene? Frau Storch?
Ich weiß nicht, ob das mutig ist. Also, aber ich finde, es war ein wunderbarer Beitrag eben von Herrn Eisler. Das ist genau der Punkt. Also wir haben vorher diese Safe Space oder Safer Space immer mal so in Diskussion gehabt und naja, auf einmal wurde das sehr, sehr wichtig. Und was ich zum Beispiel im vergangenen Wintersemester, das unmittelbar nach dem 7. Oktober begonnen hat, hier in Köln gemacht habe, war, ich habe meinen Semesterplan erstmal zerknüllt und in den Papierkorb geworfen und in dem Kurs, dessen Thema auch dann dafür geeignet war, nachtagespolitischen oder eben ereignisbezogenen Gesichtspunkten unterrichtet. Das heißt, eine Sitzung dieses Kurses fiel dann eben auf den 9. November. Und wir haben dann die ganze Sitzung über Antisemitismus behandelt und haben auch Spuren des Antisemitismus, die unverhohlen in Köln zu sehen sind, betrachtet. Unter anderem im Kölner Dom. Das war interessanterweise sämtlichen Teilnehmenden dieses Kurses nicht bekannt, dass das
Kölner. Aber der Kölner Dom arbeitet es ja selber auf und präsentiert es, ne?
Naja.
Ja?
Es könnte mehr passieren in der Hinsicht.
Im Nordchor die Ausstellung Richtung Hauptbahnhof.
Genau,
okay.
Na
gut. Ja, aber gut, da gehen Sie dann rein
also
und Sie reagieren auf
genau, das.
Also die Politik bricht rein in die Hochschule. Ja. Wenn wir jetzt über Wissenschaftsfreiheit und so weiter reden, dann machen Sie das, sagen Sie, nein, das ist jetzt da, das beschäftigt alle und findet in meine Lehre Platz.
Wir haben trotzdem das Thema des Kurses behandelt, aber wir haben es anders gemacht, als ich mir das ursprünglich vorgenommen hatte. Und das war sehr, sehr gut, dass wir das so gemacht haben, weil die Studierenden gleichzeitig in diesem Kurs, aber auch in anderen Zusammenhängen, wir haben auch so um die Colonize Forum und so, da ist das auch passiert, sich wirklich auch um Safer Spaces bemühen und mitbestimmen, wie die gestaltet werden können. Und das bedeutet noch lange nicht, dass das immer funktioniert. Wir haben auch Krisen und Probleme erlebt. Es gibt auch andere Diskriminierungsformen, die uns sehr betreffen. Rassismus ist eine davon, Ableismus ist eine andere. Also uns ist so gut wie nichts barrierefrei. Und auch das ist eine Diskriminierungsform. Aber wir sind diesen Dingen gegenüber bewusst und versuchen, gemeinsam etwas zu ändern.
Wäre das, Herr Eisler, Sie sind ja noch in der Leitung, was in Ihre Richtung auch geht mit Ihrer Anregung?
Ja, schon. Ich denke, es geht einfach darum, dass wir das Ideologische probieren, wieder mehr zurückzudrängen, also das Schwarz-Weiß, ne, die Polarisierung, und probieren auch gemeinsam irgendwie uns auf Fakten zu einigen. Und das ist ja wirklich gerade im Kontext des Nahostkonflikts eigentlich gar nicht mehr möglich. Also man hat ja wirklich eine Sicht, die komplett eine Geschichte erzählt, auch historisch tatsächlich, also eine Geschichte erzählt, und eine andere Perspektive, die eine Geschichte erzählt, die einfach nicht aufeinander passen. Und da frage ich mich schon, wie kann das sein, dass wir es nicht schaffen, uns mal hinzusetzen und probieren auszudiskutieren, okay, wieso empfindet der eine so, der andere so, und was ist aber wirklich, was hat stattgefunden? Und dass beide Seiten irgendwo auch Unrecht getan haben und auch tun, das ist ja nicht auszuschließen, aber das ist ja überall so in menschlichen Interaktionen. Und ja, also in dem Sinne finde ich das schon gut, wenn man das dann thematisiert. Ja, genau.
Wie ist das bei Ihnen, Lasse Schauder, wenn Sie das jetzt so hören, noch mit der Mutfrage? Sie sind ja für die ganz klare Kante auch, und das ist ja auch manchmal hart, was Sie da äußern, aber Sie muten es ja unumwunden zu.
Ja, ich meine, es geht natürlich darum, auch festzustellen, was ist, und Diskussionsräume, gerade auch in Universitäten, also das Thema Safe Spaces wird ja auch angesprochen, sind jetzt wirklich nicht meine Erfindung und auch nicht die Erfindung von antisemitismuskritischem Aktivismus, sondern es geht einfach darum, dass es im Diskurs auch immer Grenzen gibt. Und ich glaube, dort, wo es wirklich in Richtung Menschenfeindlichkeit geht, und es tut mir leid, aber dieser Brief von Nancy Fraser ist gespickt mit Menschenfeindlichkeit, er zielt auf die Zerstörung Israels, und genau dämonisiert diesen Staat. Und damit gesehen ist es so, dass das für mich eine klare Grenze ist. Also auch in diesem bereits angesprochenen Gespräch zwischen Jürgen Kaube und Stefan Detjen hat Stefan Detjen zu Jürgen Kaube gesagt, dass er einen Aufmacher der FAZ, der die geschichtsrevisionistische These aufgestellt hat, dass es sich eben bei der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg um eine Art Genozid handeln könnte, dass das eben seine Grenzen des Sagbaren sind. Und genau das zu formulieren, zu sagen, Grenzen aufzuzeigen, das ist auch Aufgabe von Universität und da hat Universität auch eine Verantwortung und die nimmt sie in anderen Bereichen selbstverständlich auch wahr. Also es ist, glaube ich, nicht möglich für Professoren homophobe Ansichten zu äußern, ohne dass das einen drastischen Rückenwind, einen drastischen Backlash gibt. Mhm. Und das ist auch gut so.
Wir können jetzt nicht mehr Sendungen, die schon gelaufen sind, dann kann man alles nachhören, sagen, wer da genau wann was über wen oder von wem gesagt hat. Aber ich möchte noch auf einen offenen Punkt gerne kommen und gerne nochmal nach Berlin gehen.
Darf ich eine ganz kurze Sache dazu noch sagen?
Eisler nochmal, ja gerne. Ja, Sie sind ja noch drin.
Weil genau das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich der, was bedeutet der Safe Space in dem Sinne, dass, also was wollen wir wie eingrenzen? Und ich bin absolut, also ich kann es ja sagen, ich persönlich stehe absolut auf der Seite Israels. Also ich bin absolut auf ich weiß jetzt gerade Ihren Nachnamen nicht, Herr Schauders Seite. Aber ich denke trotzdem, dass ein Safe Space eben nicht dazu führen darf, dass wir Diskussionen in einer Form einschränken, die nicht mehr zulassen, in die Auseinandersetzung zu gehen. Und das ist eigentlich mein zentraler Punkt. Das wollte ich nur noch dazu sagen.
Danke. Und das reiche ich gerne auch weiter nach Berlin an die Wissenschaftssenatorin. Frau Czibora, was kann denn dann ein von Felix Klein, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, von ihm angeregter Antisemitismus-Tag, nicht nur an Schulen, sondern eben auch an Hochschulen bewirken, der ja möglichst schnell kommen soll, noch dieses Sommersemester?
Ja, also ich begrüße das außerordentlich und wir haben ja auch schon damit angefangen, solche Formate zu entwickeln. Die FU hatte schon, ist da schon erste Schritte gegangen, da gab es schon solche Tage. Da sind wir natürlich ein lernendes System. Wir müssen Materialien entwickeln, wir müssen Lehrende auch in die Lage versetzen, Antisemitismus in ihren Veranstaltungen zu erkennen und eben entsprechend auch zu reagieren. Wir haben da ganz, ganz viel zu lernen. Es ist ja schon interessant, dass gerade die deutsche Debatte um Antisemitismus eben sehr stark von der Aufarbeitung oder ja von der Beschäftigung mit der Shoah getragen ist. Und da gibt es viel zu tun. Zum Teil sind auch ist das, was wir an antisemitischen Äußerungen und Manifestationen haben, auch von krasser Unkenntnis der jüngeren Geschichte getragen. Da haben wir ganz viel Bildungsarbeit zu leisten und insofern glaube ich, dass es sehr, sehr gut ist und viel wichtiger als Ordnungsrecht. Viel wichtiger als Ordnungsrecht ist diese aktive Auseinandersetzung. Wir sind da ja auch als KMK mit dem Zentralrat der Juden und anderen Organisationen im Gespräch, um Formate zu entwickeln. Wir haben darüber gesprochen, wie man es bei der zum Beispiel, haben wir so ein Zentrum für Hochschullehre in Berlin, wie man dort noch mehr Formate entwickelt, um zu sensibilisieren und für die Lehrenden, die ja manchmal auch recht hilflos sind im Umgang mit Antisemitismus. Also da gibt's ganz viel zu tun und deswegen sind solche Austauschformate, solche Tage, einfach Bildungsarbeit, Debatten, das ist zentral.
Ich möchte mal zitieren Samuel Salzborn, Herausgeber des Buchs Schule und Antisemitismus, kann man glaube ich aber auch wunderbar auf den Hochschulbereich übertragen, Belz Verlag 2020. Der sagte, ein Einschrecken, Pädagogik hat auch ihre Grenzen, da Antisemitismus ein autoritäres Weltbild sei und nicht einfach nur ein Vorurteil. Ist das eigentlich so ein Punkt? Wir haben es jetzt nicht aufdifferenziert, diese Klassen des Antisemitismus, aber ist das Entscheidende? Sind wir da an dem Punkt, weil wir das gerade erleben, diese Spannung? Das ist nicht nur das Vorurteil, unser Herkommen, ne, aus Deutschland gedacht, Shoah, Schuld. Herr Schauder.
Ja, es ist nicht nur das Vorurteil, sondern beim Antisemitismus handelt es sich um ein Ressentiment. Also das ist letztendlich egal, was das Objekt des Hasses tut. Es kommt aus durch Verargumentierung nicht aus diesem Hass raus. Und prinzipiell begrüße ich natürlich das Vorpreschen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, für diesen Antisemitismus-Tag sehr. Gleichwohl muss man sich eben Gedanken darüber machen, dass Präventionsarbeit und Bildungsarbeit gerade beim Antisemitismus kein Feuerlöscher ist. Und gerade nach dem 7. Oktober, wir kennen das bei mir, ich arbeite auch im Sarah-Nussbaum-Zentrum in Kassel, ist eine Bildungsinstitution, wir machen viel Erwachsenen-, aber auch Schülerbildung. Und da kommt man schlichtweg an seine Grenzen, die Anfragen explodieren. Und es ist völlig notwendig, da eben nicht nur einen Tag, der sehr präsent und auch plakativ sein kann, das ist großartig, aber gleichzeitig ist es zum Beispiel in vielen Bundesländern so, dass man das Lehramtsstudium im Bereich Geschichte durchgehen kann, ohne auch nur ein einziges Seminar zum Nationalsozialismus belegt zu haben und erst recht kein Seminar zu eben Themen wie wie dem Nahen Osten oder auch überhaupt eine Auseinandersetzung anzustreben mit dem, was Antisemitismus als Weltbild bedeutet.
Bitte als Schlussspruch, Frau Storch, worin sehen Sie denn die Chance, sich mit Antisemitismus an der Universität jetzt zu befassen, an so einem Antisemitismustag?
Naja, es ist eine potenziell tödliche Diskriminierungsform, eine von mehreren, aber eine der am weitesten verbreiteten, vielleicht gemeinsam mit Rassismus. Und indem wir uns einen ganzen Tag dafür nehmen, werden wir uns Zeit nehmen können, um darüber zu sprechen, auch über andere Formen des Antisemitismus als den, mit dem wir uns hier in Deutschland etwas besser auskennen.
Leider. Das war unser Bildungsmagazin Antisemitismus auf dem Campus. Wie respektvoller Umgang an den Hochschulen gelingen kann. Danke für Ihre Beteiligung, sagt Henning Hubert. Besonderen Dank an Ina Ciborra, SPD, Wissenschaftssenatorin des Landes Berlin. An Anne Storch, Professorin für Afrikanistik an der Universität Köln. Und an Lasse Schauder, Vorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Student an der Uni Kassel.